Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 117. Episode von Funpod, sagt Marc. Heute unterhalte ich mich mit Claudia und Pedro Calvalero aus Viersen. Pedro hat mit seinem vollverkleideten Liegerad, einem Aleveda, welches einen elektrischen Hilfsmotor hat, seine ersten Erfahrungen mit Elektromobilität gesammelt. Seit einem halben Jahr hat er zusätzlich einen aktiven Twike, primär um seine nicht unerhebliche Wegstrecke zur Arbeit täglich damit zurückzulegen. Erfahrt in den nächsten 40 Minuten, wie sich ein Twike auf Langstrecke verhält, was seine Frau Claudia über die Elektrofahrzeuge denkt, wie ein Aleveda Heldenstatus erlangen kann und warum es nach Pedros Meinung eine evolutionäre Entwicklung vom Verbrennungsfahrzeug über Erdgas zum Elektroauto geben wird. Das Wort hat nun Pedro.
Also mein Name ist Pedro Cavallero. Ich bin Chemiker und arbeite in der chemischen Industrie und wohne in Viersen. Der Marc, der hat eine Rundmail geschrieben über die Drehstromkisten-Mailingliste, so nach dem Motto, habt ihr interessante Themen, die ich irgendwie bei der Drehstromkiste bringen könnte? Ja oder nein? Ja. Und ich habe mich dann gemeldet und gesagt, komm, wir müssen den Marc mal unterstützen. Also er gibt sich irgendwie sehr, sehr viel Mühe mit dem Sunpod. Und also mir bereitet es auch immer eine große Freude, irgendwie das zu hören. Und das regt mich auch manchmal so geistig an, so die eine oder andere Veränderung irgendwie bei sich selber durchzuführen. Und den Marc habe ich kennengelernt, erstmal weil ich habe mir ein Elektrofahrzeug gekauft und dann wurde ich Mitglied in der Drehstromkiste. Und dann habe ich erstmal geguckt von den Drehstromkisten, die es in der Gegend gibt, was sind denn meine unmittelbaren Nachbarn. Ja? Und irgendwie kilometermäßig bin ich eingeklemmt zwischen zwei Drehstromkisten, ne? Eine in Willich und eine in Niederkrücheln, ja. Und beide werden irgendwie von Marc irgendwie dann betrieben oder monopolisiert, keine Ahnung. Und so bin ich irgendwie auf den Marc gekommen, ja. Und in seiner Drehstromkiste und auch irgendwie im Internet steht auch ein Link von der Drehstromkiste in Richtung von dem Sunpod. Und dann fing ich an, irgendwie das irgendwie mir durchzuhören, irgendwie viele Episoden. Neben diesen elektrischen Fahren gibt es ja auch viele Sachen, über die man nachdenken kann, wo man versuchen kann, die Welt ein bisschen besser zu machen, ein bisschen nachhaltiger zu generieren mit den Ressourcen, die wir haben. Und das ist immer sehr, sehr schön. Ich fand das gut und da wollte ich auch irgendwie so meinen Beitrag leisten. Ja. Und ich habe dem Marc vorgeschlagen, in Essen wurde ein Radweg umgebaut, die Rheinische Bahn. Das sind, glaube ich, jetzt weiß ich es gar nicht genau, ich glaube, es sind 6 oder 7 Kilometer, die direkt irgendwie durch das Ruhrgebiet fahren, ohne eine einzige Ampel zu haben. Und im Moment fahre ich ein Elektrofahrzeug, das ist ein Twike. Das habe ich dann seit knapp 3 Monaten und mit diesen 3 Monaten bin ich ungefähr 15.000 Kilometer oder 16.600 Kilometer mitgefahren, weil ich beruflich viel irgendwie von zu Hause zur Firma und zurückpendle und auch manchmal auch ein paar Dienstreisen mit dazu habe. Ja. Letztes Jahr hatte ich noch kein so ein schnelles Fahrzeug, wenn man irgendwie einen Twike mit einer Höchstgeschwindigkeit von 85, 90 als schnelles Fahrzeug begreift. Letztes Jahr hatte ich irgendwie ein Aleveda, ja. Und mit diesem Aleveda bin ich trotz allem knapp 8000 Kilometer mitgefahren. Und ein großes Stück davon war auch von zu Hause auf Arbeit. Das sind 65 bis 70 Kilometer, eine einfache Strecke. Und ein Teil davon ist dieser Teil bei der Rheinischen Bahn. Und das ist ein umgebauter Radweg und der ist total klasse. Also man fährt 6-7 Kilometer geradeaus durch das Ruhrgebiet ohne eine einzige Ampel. Und also wenn es sowas von der Haustür zu Haustür gäbe, wo man hätte so ein Aleveda mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40, 35, also das ist, wäre ohne Ampel, wäre das, man könnte echt mithalten mit vielen anderen Verkehrsmitteln, ja, eben weil man nicht pendelt. Ja, und das habe ich dem Markt vorgeschlagen, dass man sich darüber unterhält, aber wir müssen uns nicht darauf fokussieren, allein auf diesem Thema, wir können auch viel, viele andere Themen nehmen. Dann basierend auf den Erfahrungen mit dem Aleveda, das ich hatte, ist dann irgendwie das Twike gekauft worden. Und ein Twike, wenn man das neu in der Firma kauft, ist es auch immer eine teure Anschaffung. Und bei teuren Anschaffungen, dann die trifft man ja meistens nicht immer alleine. Und deswegen sitzt irgendwie meine Frau mit am Tisch, weil sie auch irgendwie finanzmäßig ja immer in die eine oder andere Richtung lenkt. Und da kann sie auch mal ihren Senf dazugeben, ob es irgendwie Sinn macht oder nicht, diesen Schritt gemacht zu haben. Ansonsten weiter zur Vorstellung. Ein bisschen, was sind wir, was tun wir hier? Wir wohnen in einem Einfamilienhaus, ich und meine Frau, zwei Kinder, dann die Schwiegermutter wohnt irgendwie noch bei uns, also man kann schon fast als Drei-Generationen-Haushalt sehen. Und dann haben wir irgendwie noch einen kommerziellen Untermieter und einen Studienfreund, der bei uns irgendwie wohnt. Ja. Also das heißt, das ist ja schon fast irgendwie so eine kleine Kommune und das Netzwerk muss irgendwie so funktionieren. Und auch da versuchen wir so wenig wie möglich so egoistisch zu sein, sondern eher mehr versuchen altruistisch Sachen zu teilen, kleine Netzwerke zu bilden. Das tun wir auch nicht nur innerhalb irgendwie dieses Hauses, das versuchen wir auch über die Grenzen zu den Nachbarn hinaus zu machen. Also es gibt viele Geräte, die wir uns dann mit den Nachbarn teilen, wo sich nicht jeder irgendwie alles kauft. Einer unserer Nachbarn hat ein großes Waldgrundstück, von dem wir dann auch versuchen, das gemeinschaftlich zu bewirtschaften. Also nicht, dass immer alle einer auf alles hängen bleibt. Ja, das ist so, das müsste so erstmal reichen. Ne? Dann gebe ich mal durch an Claudia.
Meine Gattin. Ja, Claudia, schön, dass du auch mit dabei bist. Du bist ja auch recht sportlich unterwegs, habe ich schon mitbekommen, dass du ja irgendwie mehrfach im Jahr einen Marathon läufst, wo auch dann der Alleweda als Einsatzfahrzeug oder als Verpflegungsfahrzeug zum Einsatz kommt. Und du bist jetzt für Elektrotechnik noch nicht so überzeugt, habe ich von Petro gehört.
Nein, also ich stelle mich auch erstmal vor. Claudia Cavallero, verheiratet mit Petro Cavallero, dem überzeugten Twike-Fahrer, der mich also überzeugen musste, dieses Twike zu kaufen. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich bin auch Chemiker, genau wie er. Und ich arbeite aber in der Süßwarenindustrie, also in der Lebensmittelindustrie. Wir stellen Riegel her. Ja, Petro musste mich also überzeugen, weil ich habe gesagt, so ein Twike, das ist ja exorbitant teuer. Warum soll man sich sowas überhaupt holen? Lass uns weiter Auto fahren und einfach auf die alten Methoden zurückgreifen. Und dann war das auch erstmal schwierig, als das Twike ins Haus kam, dass ich das annehme als Fahrzeug. Bin dann also regelmäßig mit Petro mitgefahren und habe halt festgestellt, es ist natürlich schön, dass man mittreten kann. Da ich ja Sportler bin, gehen wir gleich noch drauf ein, ist es das, was mich nun wieder am Twike überzeugt, dass man mittreten kann, dass es ein sportliches Fahrzeug ist. Es ist sehr einzigartig. Es gibt ja nur diese 1020 überhaupt, ne, in Deutschland. Ja? Und das heißt, die Leute schauen auch noch immer alle. Das ist manchmal schön, manchmal nicht so schön. Man wird also angeschaut wie ein Mundfahrzeug. Aber mit der Zeit habe ich also sogar festgestellt, wenn er mich mit dem Twike irgendwo hinbringt, zum Beispiel zum Flughafen, dann ist das genauso schnell, wie wenn er mich mit dem Auto dahin bringt. Ja, also im Prinzip kann man auch so schnell mit dem Auto damit fahren. Man fährt sportlicher, man muss nicht tanken, es ist umweltorientiert und sicher dann von der Fahrt her auch preiswerter. Also so nach und nach werde ich dann vielleicht doch noch über die Zeit ein Twike-Fan werden. Wie Petro schon erzählt hat, da hatte er ja dieses nette Alleweda, wo ich natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, auch erstmal dagegen war. Welcher Mensch braucht schon ein Alleweda, habe ich gesagt. Da ich aber Marathonläufer bin. Und es kam also dazu, ich arbeite auch noch an der Hochschule Niederrhein nebenbei zu meinem Beruf als Chemiker und in der Süßwarenindustrie bin ich dort zum Professor berufen worden. Und da haben also die Marathonläufer zu mir gesagt, ja, das ist doch was Besonderes. Dann veranstalte doch deinen eigenen Marathon. Werde doch Marathonveranstalter. Dann habe ich also zur Feier des Professors, das heißt dann also auch Süchtelner Höhen Professor Marathon, den ersten Marathon veranstaltet mit ungefähr 20 Teilnehmern. Also eben auch, ich vergleiche mal mit diesem Twike alle wieder Freaks aus Deutschland, die Marathon laufen. So wie es ja auch die Freaks gibt, die Twike oder alle wieder fahren, haben uns getroffen und sind gemeinsam Marathon gelaufen. Und Petro hat die Verpflegung mit dem alle wieder übernommen. Er konnte flexibel durch den Wald fahren, das Wasser bei 30 Grad Celsius, es war sehr warm, allen Läufern bringen, die Strecke überprüfen, den Läufern den Weg weisen. Also hat sich das alle wieder als echtes Marathonläuferbetreuungsfahrzeug erwiesen. Und ich habe dann heute erzählt, wir haben jetzt auch noch einen Twike, vielleicht brauchen wir das alle wieder nicht mehr. Wir sind also heute gemeinsam Marathon gelaufen und alle Marathonläufer waren also dagegen. Alle meinen, wir brauchen das alle wieder weiterhin, weil das geländegängig ist. Nun sind wir wohl erstmal der Meinung, wir brauchen alle wieder Unzweig und das muss dann noch im Haus diskutiert werden.
Ja, also wir sind die Marathonläufer. Das ist Pedro ist davon nicht involviert.
Nein, es geht hier nur erstmal um die Marathonläufer.
Aber du kannst auch mal erzählen, das ist auch ein prima Kindersuchfahrzeug, oder?
Ja, alle wieder hat natürlich, ich war ja erst dagegen. Der Marathon hat sich gezeigt, es ist ein gutes Fahrzeug und es gibt natürlich noch einen Tag, wo der alle wieder also auf Platz 1 der Rangliste überhaupt gerutscht ist. Also wir haben Kommunion von unserem Sohn Manuel, der 11 Jahre alt ist, gefeiert. Und unser kleiner Sohn Thiago, der ist 5 jetzt, der war so 4, 3/4, hatte dann mit seinem Sohn, mit seinem besten Freund beschlossen, während der Kommunion wegzulaufen. Sie haben also gespielt, stundenlang an einer Stelle, wir haben das in Beobachtung gehalten, irgendwann schauten wir und Thiago war nicht mehr da. Und wir haben dann die beiden Kinder, Thiago und seinen Freund, im ganzen Dorf gesucht, sogar die Polizei angerufen, die suchte auch. Aber wer hat die Kinder gefunden? In der äußersten Ecke vom Dorf?
Alle wieder.
Petro und alle wieder. Also alle wieder hat Heldenstatus und wird geliebt. Vielleicht können wir es allein deshalb nicht verkaufen, fällt mir gerade auf. Und man sieht also, diese Fahrzeuge sind entgegen meiner ersten Meinung doch recht nützlich.
Ja, der Vorteil ist, alle wieder, es ist elektrisch, es ist schnell und man kommt durch jede Absperrung. Man kann durch Autos hindurchfahren. Das ist, und so wurde es auch gefunden, ja. Die waren irgendwie zwischen parkenden Autos und das hättest du von der Straße nie gesehen, ja.
Nein.
Das ist, ja, also in Deutschland sind ja sogar die Absperrgitter genormt und da kommst du gut durch, ne, mit dem Alevier.
Radstand von 88 cm passt genau durch, ja.
Genau, ja.
Wie machst du das denn ladetechnisch, wenn du so große Strecken fährst?
Ja, das ist eine gute Frage, besonders während dem Kauf der Zeit. Also ich habe das Fahrzeug gekauft und da wusste ich auch nicht, was laden geht oder nicht. Also das, wo ich schon ein bisschen so Herzkasper hatte, ist, du legst wirklich eine große Menge Anschein auf den Tisch, ja, kaufst ein Fahrzeug und du weißt nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist, glaube ich, die höchste Aktivierungsenergie. Ja. Ich habe leider keine Möglichkeit, auf Arbeit zu tanken. Wenn man entweder beim Staat arbeitet oder wenn man irgendwie in einer sehr, sehr großen Firma arbeitet ist, dann können sie keine Sonderregelung für jeden kleinen. Also ich kann mit dem Fahrzeug nicht in ein Chemiewerk reinfahren. Also das ist dann, gibt es eine Sicherheitsbestimmung, das geht nicht. Und auch Laden innerhalb des Werkes geht irgendwie auch nicht. Ich kriege das bei mir nicht durch. Also es gibt auch, du müsstest für ein Elektrofahrzeug, also unsere Firma, die ist, hat 40.000 Mitarbeiter und dann, du machst keine Sonderregelung für einen Mitarbeiter. Also wenn, dann musst du eine Regelung für 40.000 Mitarbeiter machen und das ist eine sehr hohe Hürde. Ja. Also du kannst nicht sagen, der macht das und der macht irgendwie alles andere. Also bevor ich dann mit dem Elektrofahrzeug auf Arbeit gefahren bin, bin ich mit der Bahn gependelt. Das war die ersten 5 Jahre habe ich irgendwie das gemacht. Also ich bin jetzt 10 Jahre bei der Firma, 5 Jahre mit der Bahn gependelt. Dann kamen die Kinder und Flexibilität und ging es nicht mehr und dann irgendwie ging es mit dem Fahrzeug. Und jetzt man fing mit einem Verbrennungsauto an, dann ging es irgendwie mit einem Flüssiggas, dann ging es irgendwie mit einem Erdgas und jetzt ist man bei Elektro angekommen, also man hat irgendwie so alles durch. Aber tanken auf Arbeit war also nicht möglich. Es war auch sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwie so eine Firmenkarte für einen Verkehrsverbund zu kriegen, dass die Firma sagt, ja, ich beantrage für euch eine Karte, die ein bisschen günstiger ist. Weil das bedeutet, irgendeiner muss sich drum kümmern, ja, und wer kümmert sich drum, da hebt keiner die Hand. Und das muss irgendwie einer von der Personalabteilung sein oder einer vom Betriebsrat. Und die haben auch genug um die Backen. Also das kriegt man meistens irgendwie nie auf die Reihe. Ja.
Diese Sachen. Wie ändere ich in einer Firma mit 40.000 Leuten was? Ist eigentlich relativ easy, weil die meisten großen Firmen haben doch auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, die man einreichen kann, die meistens auch prämiert werden. Und ihr werdet doch auch sicherlich einen eigenen Fuhrpark haben, wo auch eigene Elektrofahrzeuge durchaus angeschafft werden könnten und um diese natürlich nachher zu laden, muss man ja auch dann Stromtankstellen anschaffen, wo dann über zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie ihr euer Mittagessen bezahlt oder ob ihr da auch ein Geldwertsystem habt mit der Karte, wo man dann auch darüber zum Beispiel das Fahrzeug laden könnte.
Also jede Firma ist so ein bisschen anders und hat auch unterschiedliche Aktivierungsenergien. RWE hat eine sehr schöne Ladesäule, die ich dann nutze, besonders wenn ich große Fahrten mache. Also was ist eine große Fahrt? Eine typische große Fahrt ist, ich fahre meine Frau nach Köln, also von Viersen nach Köln und das ist irgendwie sehr, sehr lang und dann kommst du mit der Reichweite irgendwie nicht so richtig hin. Ja. Und dann muss ich irgendwie zwischenladen, aber ansonsten, Wenn ich nicht zwischenladen muss, habe ich das Ganze so geregelt. Ich habe mir von Zweig die höchsten Batterien gekauft, die es überhaupt gibt. Und die reichen auch im Winter für Hin- und Zurückfahren. Also das ist irgendwie so, wie es hinhaut. Ich habe sogar noch ein bisschen Reserve. Ich muss nie eine Vollladung machen. Ich mache immer so eine Schonladung, wo noch ein bisschen Reserve mit dabei ist. Also falls die Rechnung aufgeht, müsste ich mindestens 200.000 Kilometer mit diesen Batterien machen. Wenn ich sie sehr, sehr schonend behandelt, dann müssen 400.000 irgendwie drin sein. Das ist so ein bisschen, was ich mir so ein bisschen ausrechne. Und die 400.000 werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ohne Zwischenladung zurückzukommen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann hat man auch genügend Zeit. Kann ich mir noch überlegen, wie schaffe ich es tatsächlich dort, eine zweite Tankstelle zu kriegen. Oder ich nehme wirklich diese RWE-Tankstelle, die es in der Nähe gibt. Ist ein bisschen aufwendig, das RWE, weil wenigstens bei mir, ich habe einen Stromvertrag, da muss man irgendwie anrufen, da muss man freischalten lassen. Dann muss man einstecken, dann muss man irgendwie noch einen Schlüssel umdrehen, weil also das ist so ein bisschen Heckmeck und dann steht man draußen am Fahrzeug und es regnet und hat einen Termin und dann der Operator klappt auch nicht immer problematisch. Aber ich bin ja froh, dass es irgendwie da Strom gibt. In Essen, ein bisschen weiter weg, gibt es auch eine Park-and-Charge-Tankstelle in dem Unperfekthaus. Ja, das ist auch sehr, sehr nah. Aber das ist so ein bisschen in der Innenstadt, da weiß man nie, ob man ein Fahrzeug reinfahren darf oder nicht. Und weil es Fußgängerzone ist, aber es ist auch nett. Also es gibt Möglichkeiten zu tanken. Ich habe es aber für mich so gelöst, dass ich irgendwie hin und zurück ohne tanken kann. Dafür habe ich mir zum damaligen Zeitpunkt auch die größten und teuersten Batterien gekauft, die es überhaupt gab. Und das war auch das erste Fahrzeug, das dann auch diese Reichweite, also außer dem Tesla, ja, der diese Reichweite ermöglicht hat zum damaligen Tankbestand.
Das heißt, du kommst wie weit mit einem Zweig?
Also laut Werksangaben, wenn du super vorsichtig fährst, dann steht irgendwie 300 Kilometer, da was da steht. Wenn du aber mit Hirnausschalten auf der Autobahn Vollgas, dann bist du mit 160, 180 bist du dabei. Ich habe so um die 150 hin und zurück. Also das heißt, wenn ich irgendwie auf Arbeit fahre jeden Tag, dann will ich nicht irgendwie so auf die Stromnadel gucken, sondern eher ankommen. Und nichtsdestotrotz sind die Kosten sehr, sehr gering, auch wenn man nicht 100% effizient fährt. Aber die große Gefahr, was wir gefragt, ist, wenn du das Elektrofahrzeug kaufst am Anfang, du weißt nie, ob es hinhaut. Ja? Du weißt nie, ob es Winter wird und du schaffst es ja. Und dann hast du eine Rieseninvestition gemacht. Das war die, wenn man es noch nie gemacht hat von Anfang an. Und auch heute noch, ja. Also ich bin jetzt, Zweig hat wirklich hinten eine sehr, sehr niedrigen Bodenstand. Also ich glaube, habe es nicht nachgemessen. Aber vielleicht sind es vielleicht 10, 15 Zentimeter, die du über dem Boden bist. Also wenn eine hohe Schneedecke ist, bin ich nicht sicher, ob ich damit irgendwie dann fahren kann. Also angenommen, es schneit stark und die Autos machen links und rechts eine Fahrspur. Du bist aber eine Walze in der Mitte. Also das muss ich irgendwie noch gucken, ob ich irgendwie wie das wird. Aber ansonsten, auch für den Winter, es beschlägt manchmal, aber da haben wir jetzt so eine Standheizung eingebaut. Die funktioniert zwar mit Diesel, also ein Purist würde natürlich sagen, Mist. Ja. Aber wenn man es irgendwie gegenrechnet, gegen dass man ganz mit fossilen Brennstoff fahren würde, dann ist es irgendwie schon nicht schlecht.
Ich finde die Idee, fossile Brennstoffe zum Heizen zu verwenden, auch nicht ganz so verkehrt, weil man einfach einen sehr hohen Komfort dadurch hat und im Endeffekt, wie viel Liter verbrauchst du denn dann wirklich im Winter oder im Jahr? Das ist minimal, aber ich verbrauche maximal 20 Liter für über einen Winter und dafür ist aber immer schnuckelig warm.
Also kann ich nicht bestätigen, also die Standheizung im Moment, diesen Winter habe ich also 5 Liter verbraucht, was nicht so viel ist. Und mir geht es primär nicht irgendwie, dass ich es warm habe, ist aber wenn die Scheibe schlägt und du kannst nichts sehen, ja, dann ist es furchtbar, ja, dann ist es super gefährlich. Ja.
Mir geht es aber darum, dass ich es warm habe.
Ja, dazu bist du ja da, deswegen haben dich eingeladen für diesen Part.
Es gibt zwischenzeitlich von RWE, habe ich gelernt, eine App, wo man sich auch freischalten lassen kann. Das heißt, dass man dort sein Benutzerkonto hinterlegt mit Passwort und dann geht das wohl auch übers Internet.
Das
muss man
ja
sich nicht mehr da anmelden und telefonieren.
Hast du jetzt aber nicht gerade das Internet.
Nee, doch. Also ich kenne diese App und aber mit diesem BlackBerry, das ich jetzt nutze, habe ich das probiert. Das ist ein Krampf. Ja. Das haut irgendwie nicht hin. Also es kann sein, dass es komfortable Handys gibt, aber mit mit dem BlackBerry, das ich dann täglich nutze, da ist es ein, also ist es ein Kampf. Oder der Marc wird irgendwie mir noch was anderes erzählen.
Ja, deine Kinder haben ja so Samsung und es gibt ja alle möglichen Handys.
Mama, Huawei. Ich will ein Handy für den Zweig.
Ja, Huawei, und schon hast du es geschafft, ja, sage ich nur. Dann kannst du wahrscheinlich dein Kindershandy mitnehmen, mal probieren. Richtig?
Ich habe selbst auch keine Erfahrung damit. Ich muss das ehrlich zugeben, ich warte momentan auf mein... Ich warte gerade auf mein Fair-Handy bis zur Auslieferung. Und das ist dann auch mein erstes internetfähiges Handy, was ich haben werde.
Ja, wir sind ja zu Weihnachten dann in den Harz gefahren. Und der Harz ist, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 450 und 500 Kilometer weit weg von hier, vom Niederrhein. Und ich bin also mit der Familie alleine gefahren. Und Pedro hat sich dann entschlossen, mit dem Zweig zu fahren. Und natürlich saßen wir alle da und haben uns die Haare gerauft und gefragt, oh Gott, wird er hier ankommen? Das ganze Dorf, also ich komme aus einem Dorf im Harz, war also involviert in auf Pedro warten, ne? Inklusive meiner Freundin, die mir also, ich habe ja Internet, WhatsApp geschickt haben, wo bleibt er, wann kommt er, und sich Sorgen gemacht haben, ob man wohl mit einem Zweig vom Niederrhein in den Harz fahren kann. Vielleicht kann Pedro kurz darüber mal was erzählen, wie seine Fahrt so abgelaufen ist.
Ich kann es gerne erzählen. Also das unser Verbrennungsfahrzeug fuhr sehr, sehr voll in den Harz. Also da waren irgendwie zwei Kinder, eine Großmutter und meine Frau und Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsbaum.
Und wir waren froh, dass du nicht im Auto warst.
Also das war super voll. Ne? Also das hat zwar 5 Sitze, aber wenn ich noch mit reingegangen wäre, das wäre eine Sardinenbüchse, wäre super. Ja. Das war irgendwie der erste Grund, warum ich dann nicht mehr mitgefahren bin. Der zweite Grund ist... Wir hatten frisch ein paar Bäume gefällt und wir heizen hier mit Holz. Und ich habe dann diese Zeit noch genutzt, einen Tag alleine sein, irgendwie mit der Kettensäge irgendwie Sachen klein hacken. Ja. Während ich da so lecker am Holz sägen war, kommt erstmal ein Telefonanruf, ne, dass der Verbrennungsmotor irgendwie Auto Platten hat. Ja. Also die haben erstmal einen Platten gehabt und haben ewig dann gebraucht, dahin zu kommen. Ja. Also das heißt, von der Fahrzeit, ja, glaube ich, dass ich mit dem Quiet schneller gewesen bin als die alle zusammen, ja. Das ist irgendwie so der eine Teil. Am nächsten Morgen bin ich dann, wir sind von hier in den Harz gefahren, also die reine Fahrstrecke waren 470 Kilometer. Ich bin da so früh morgens losgefahren, also um 5 Uhr morgens klingelte der Wecker, Zweig war irgendwie reisefertig, bin dann losgefahren. Dann der erste Ladepunkt war in Dortmund. Da gibt es von dem Verband von Isor, haben die eine super schöne Ladestelle generiert, direkt an der Innenstadt mit einem Solarcarport. Und dort habe ich immer getankt und gefrühstückt. Dann ging es von dort weiter nach Soest. Also von Dortmund nach Soest ist ja nicht so super weit, aber Soest wollte ich mir angucken, weil es sehr, sehr schön war und auch, weil der nächste Sprung ein bisschen groß war. Ja. Und dann in Soest ist eine sehr, sehr schöne Stadt zum Gucken. Da war Weihnachtsmarkt, eine Stunde durch den Weihnachtsmarkt getigert. Dann war das wieder aufgeladen, das Fahrzeug. Und von dort bin ich nach Kaufungen, das ist in der Nähe von Kassel. In Kaufungen gibt es eine Kommune mit einer Park-and-Charge-Ladestelle, die auch eine Zweigniederlassung ist. Und dort habe ich dann wieder die lange Tankpause von 3 Stunden eingelegt. Und dann von dort bin ich auch irgendwie gut in Harz gekommen. Also ich war dann irgendwie so, ich glaube, 9 Uhr abends dort, also von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Also das heißt, ich habe elektrisch wahrscheinlich genauso lange gebraucht, wie die mit sich abschleppen lassen, neue Reifen drauf und viel Bimbuchen mehr. Das ist dann die
entspannte Variante zu reisen, ja.
Es war sehr entspannt. Also es war schon teilweise so ein bisschen dann lang und grenzwertig, aber das heißt so knapp... Also 500 Kilometer oder 470 man weiß schon, dass man Ende des Tages was gemacht hat. Also so, das ist, man ist angekommen, man hat absolut keine Probleme, dann irgendwie dann im Harz selber auch täglich durch die Gegend gefahren, dann irgendwie noch weiter bis nach Leipzig und dann noch in Leipzig, also auch wieder zurück hierher. Also über Weihnachten 1000 Kilometer ohne Probleme. Die Ladehalte waren sehr, sehr schön. Also man hat überall immer was zu tun gefunden. Ja, also auch irgendwie ich habe irgendwie bei Park & Charge und bei den Drehstromkisten, wo ich beides Mitglied bin, getankt vornehmlich. Und meistens immer Leute getroffen oder die haben mir gesagt, das und das kann man hier dagegen machen. Und das war echt total klasse. Also dass man sich Sachen angesehen hat, von denen man gar nicht wusste, dass es die dann dagegen gibt. Ja.
Ja, ich denke, das ist auch eine Eigenart des elektrischen Fahrens, dass man natürlich einfach darauf angewiesen ist, dass man auch mit seinen Mitmenschen ein bisschen kommuniziert und sich Möglichkeiten sucht und auf diese Art und Weise einfach Kontakt bekommt. Und natürlich auch, wie gesagt, seine eigene Umgebung besser kennenlernt.
Zweigfahrt und jetzt wird der Markt gerade in die Richtung der Verbrenner umswitchen.
Ihr habt ja auch noch die Verbrennungsfahrzeuge in der Garage stehen. Wir waren gerade eben in der Garage. Eins der Fahrzeuge wird hier als Ablagefläche momentan intensiv genutzt. Sieht also nicht ganz so kontinuierlich benutzt aus. Das heißt, benutzt ihr die Verbrenner noch ab und zu?
Na, ich benutze natürlich meinen Verbrenner, weil ich fahre ja Verbrenner. Ich fahre ja meinen Kia, meinen kleinen Kia. Mein Kia hat ja Flüssiggas. Das heißt, er ist jetzt nicht ganz so schlimm wie die anderen Verbrenner. Er frisst also weniger und das Tanken ist auch nicht so teuer. Und ich fahre meinen Kia ja immer noch gern.
Und das ist jetzt ein Gasfahrzeug aus finanziellen Gründen oder auch aus ideologischen Gründen?
Nee, ich glaube bei mir aus finanziellen Gründen, weil ich so weit fahren muss. Und wie ihr alle ja schon gemerkt habt, ist ja Pedro hier der Antrieb für alle umweltfreundlichen, sustainable, nachhaltigen Sachen im Haus. Also war er so clever in dem Moment, wo ich weit fahren musste nach Holland. 100 Kilometer eine Strecke, also 200 am Tag. Ohne eine Sekunde zu warten, hat er also in den Kia Rio einen Gastank einbauen lassen. Ich bin jetzt 4,5 Jahre nach Holland gefahren und der Gastank hat sich ja jetzt schon bei 2 Mal rentiert. Und ich kann sagen, das Tanken fühlt sich mit dem Gastank denn immer auch gut an. Sicher nicht so gut wie beim Elektrofahrzeug, aber mal ist es vielleicht so, die Bewegung vom Benzin über Gas zu Elektro, da liegt das dann so in der Mitte und fühlt sich auch gut an.
Gut, Claudia, danke. Du musst jetzt weg für die Kinderbetreuung.
Genau, ich gehe mal zu den Kindern, die machen Rabatt und lasse Pedro und dich noch ein bisschen fachsimpeln.
Okay, machen wir. Danke, tschüss.
Ja, aber jetzt anschließend an das, was Claudia gesagt hat, ich finde es irgendwie gar nicht so schlecht. Es ist eine Entwicklung. Also es ist immer eine Entwicklung und wir probieren hier, wenn es geht, immer eine Entwicklung in Richtung ein bisschen ökologischer und auch wenn es wirtschaftlich ist und meistens geht vieles sogar Hand in Hand, was das angeht. Aber immer einen Schritt nach dem anderen und nie irgendwie mit dem Finger zeigen, zu sagen, du bist aber böse, weil du es so oder so machst. Ja. Immer nur versuchen mit unseren Möglichkeiten, was ist irgendwie der nächste logische und sinnvolle Schritt, um ein bisschen zu verbessern. Ja. Also das ist dann, und das hat Paul sehr gut dann dargestellt. Und wie ihr gemerkt habt, so richtig große Steine legt sie mir ja nicht in den Weg. Ne. Also dann ist doch keine Scheidungspapiere eingereicht wegen dem Zweig. Ja, und das haut irgendwie hin, aber. Wer am allerökologischsten von uns ist unser Mitbewohner, also der arbeitet knapp 20 Kilometer von hier, auch in Richtung holländische Grenze. Und der ist, wie lange ist er denn bei uns? Irgendwas zwischen 5 oder 10 Jahren, ich weiß es nicht so genau, ja. Aber der hat nie ein Auto besessen, der fährt alles mit dem Fahrrad, jeden Tag 40 Kilometer Fahrrad hin und zurück und das geht auch, ja. Also das ist wirklich ein Vorbild, da bin ich noch lange nicht,
Claudia auch nicht. Man muss immer gucken, wie es einfach passt. Ich sag mal, ich habe mir auch ja für dieses Jahr vorgenommen, irgendwie 3000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe halt 6 Kilometer bis zur S-Bahn und von der S-Bahn wieder 7 Kilometer, wo es auch natürlich öffentlichen Nahverkehr gibt, wo ich teilweise das Fahrrad mitnehmen kann. Und das lässt sich einfach kombinieren und es funktioniert dann auch. Aber erzähl mir doch mal noch ein bisschen was über den Wirkungsgrad von einem Gasfahrzeug. Ich habe da gar keine Ahnung drüber.
Ein Wirkungsgrad, da erwischst du mich echt fast ein bisschen auf dem falschen Bein. Über einen Wirkungsgrad kann ich dir nicht viel Fundiertes erzählen. Ich erzähle so ein bisschen einfach was von der Leber frei raus. Ob es stimmt oder nicht, bitte ich dann die Hörer erstmal dann entschuldigen. Also ein Gas, gibt es ja 2 Arten von Gas. Es gibt dann Flüssiggas und es gibt dann Erdgas. Wir hatten beide Fahrzeuge mal im Fuhrpark. Im Moment haben wir nur Flüssiggasfahrzeuge. Also der Wirkungsgrad von einem Erdgasfahrzeug würde ich so in erster Näherung mit einem normalen Verbrennungsfahrzeug gleichschätzen. Also der Wirkungsgrad ist sehr, sehr ähnlich. Das Erdgas würde ich den Wirkungsgrad ein bisschen höher ansetzen, weil die Verbrennungstemperatur etwas höher ist. Und desto höher die Verbrennungstemperatur, desto höher der Wirkungsgrad. Aber das sind alles, würde ich sagen, eher marginale Punkte. Ja, im Gegensatz zu elektrisch. Elektrisch ist deutlich über 90, ja, und da sind wir bei, keine Ahnung, signifikant geringer, egal was von welchen. Bei den Flüssiggas- und Erdgasfahrzeugen ist oft irgendwie der Nachteil, dass viele Additive, die dann mit im Benzin drin sind, um den Motor zu schmieren und ein bisschen langlebiger zu machen, die lassen sich in einem Gas nicht unterbringen oder werden von der Raffinerie so nicht mitgeliefert. Ja. Und wenn man oft irgendwie kurze Strecken fährt oder oft sehr, sehr schnell fährt auf der Autobahn, da fährt damit, dann kann man sich irgendwie die Motoren kaputt machen. Ja. Das ist so. Nichtsdestotrotz glaube ich irgendwie besonders, dass die Erdgasfahrzeuge sehr ausgereift schon sind. Also mein letztes Erdgasfahrzeug, bevor ich einen elektrischen gekauft hatte, war ein Volvo V70. Und mit dem bin ich knapp 600.000 Kilometer gefahren, also 598 und ein paar zerquetschte. Meistens irgendwie auf Arbeit und zurückgependelt. Und und der hat irgendwie sehr, sehr gut gehalten. Also ich habe ihn dann irgendwie dann durch einen Fahrfehler des Fahrers, also von mir, geschrottet. Aber ich glaube, das Fahrzeug hätte noch deutlich länger gefahren, ja. Also das Motorenhalten, ja. Dieser Volvo V70, der ist ja ein Schlachtschiff, wenn man sich das anguckt von der Masse her. Aber nichtsdestotrotz, also hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 5,5 Kilogramm auf 100 Kilometer, wenn man wirklich immer Tempomat und 90 fährt und sehr vorsichtig. Und 5,5 Kilogramm ist nicht viel. Also das Erdgas, also ein Kilogramm Erdgas ist ungefähr 1,2 Liter äquivalent an Benzin. Und Erdgas, als ich dann damit fuhr, ist heute sind wir bei knapp 1 Euro pro Kilogramm. Als ich fuhr, waren es knapp 70 Cent pro Kilogramm. Und wenn man das irgendwie noch umrechnet gegenüber dem Benzinpreis von, was sind wir jetzt, 1,40, 1,50, plus nochmal multipliziert mit den 1,20, dass man mehr an Leistung hat, dann fährt man wirklich knapp für die Hälfte. Ja. Und das gilt irgendwie ein bisschen für beides, sogar für die Flüssiggas, als auch für die Erdgasfahrzeuge. Also die sind, man kann auch sagen, von den Verbrennungswerten sind sie ein bisschen ökologischer, weil man meistens wirklich nur Kohlendioxid und Wasser drin hat. Also die Stickoxide fehlen, die Schwefeloxide fehlen, die drin sind. Und dadurch werden sie ein bisschen grüner angesehen als die Diesel- oder die Benzinfahrzeuge. Aber es ist weiterhin irgendwie so eine Zwischenlösung. Ja. Also wenn man das vergleicht mit einem Elektrofahrzeug, das auch noch irgendwie Strom von regenerativen Quellen bezieht oder von Stromanbietern, die sehr regenerativ sind, dann sind es nochmal Welten dazwischen. Also zum Beispiel heute, wir haben ja auch eine Solaranlage auf dem Dach, heute hat die Sonne geschienen. Ich habe heute mein Elektrofahrzeug getankt und er hat getankt, ja, und die Uhr hat sich trotzdem rückwärts gedreht. Ja. Also das ist... Das macht so manchmal Spaß.
Ja, das ist genial, logisch. Claudia fährt nach Holland, aber Holland hat doch eigentlich so viele Lademöglichkeiten, oder gibt es da keine Optionen zu?
Holland hat, wie gesagt, sehr viele Lademöglichkeiten, aber wie du das aus dem Gespräch gehört hast, Claudia ist geistig noch nicht irgendwie in der Elektrofahrzeug angekommen. Sie hatte jetzt ihren Status quo, der auf dem, was ein guter Weg ist, ja, und auch wir beide müssen uns fragen, die Hörer auch, ist Elektromobilität irgendwie das Ende oder wird danach irgendwie noch was kommen? Wir wissen ja nicht, wo wir jetzt gerade sind, ja. Sie ist jetzt im Moment sehr, fühlt sich ja wohl mit dem Flüssiggassystem, den Rest muss man irgendwie sehen, ja.
Naja, das probieren wir dann gleich bei der Probefahrt im Saxo Electric nochmal weiter voranzutreiben.
Ja, das ist, das kann man nochmal sehen, ja. Und,
Mein Saxo Electric hat ja auch neue Batterien bekommen, das heißt die Nickel-Cadmium-Akkus sind draußen. Ich habe neue, leichtere Lithium-Eisenoxid-Akkus mit ungefähr 120 Ampere, handverlesen wohl bemerkt. Das heißt im Prinzip irgendwie 120 Kilometer plus X sind durchaus drin. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie ausgereizt, weil ich es einfach nie gebraucht habe. Maximum, was ich mal gefahren war, so 110 Kilometer, glaube ich. Aber es langt dann auch.
Ja, und es ist so wieder viel Platz im Kofferraum, habe ich gesehen. Ja.
Also, oh ja, das stimmt.
Da passt wieder einiges. Und bei den Lithium-Ionen-Batterien, da soll man ja die auch meistens nicht immer ganz leer fahren, sondern eher versuchen, unten in dem mittleren Spannungsbereich zu bleiben. Ja. Das ist dann die Kunst.
Die vom Hersteller garantierten 2000 Zyklen, wenn ich die halt runter habe, dann habe ich jetzt über 200.000 Kilometer. Ja, und das wird der Wagen nicht mehr mitmachen, vermutlich. Das heißt, irgendwann werden dann die Akkus einfach im Keller hoffentlich landen und dann halt als Energiespeicher für die Photovoltaikanlage dienen. Hast du irgendwie auch Überlegungen zu Puffersystemen?
Also ich hätte gern was, ich habe aber noch nichts. Ja. Das ist das. Und im Moment muss man sagen, die Anlage, die ich habe, die habe ich noch nicht so lange. Die habe ich seit dem 5. Dezember. Das sind noch nicht mal 2 Monate, würde ich sagen. Ja. Und der Installateur hat mir auch ein Angebot gemacht über Puffersysteme im Keller. Aber das waren irgendwie so Pi mal Daumen, glaube ich, 10 Kilowatt für, glaube ich, 6.000 Euro. Ja. Und das Also fand ich irgendwie nicht so prickelnd, ja. Und den Rest muss man dann sehen. Dann, also ich finde die Idee sehr, sehr gut. Im Moment habe ich eher gesagt, nee, mach mehr Solarzellen drauf. Also das Geld eher in diese Sache investiert, anstelle dann die zweite. Also mein Speicher ist ja, wie gesagt, das Elektrofahrzeug. Wie gesagt, heute hat die Sonne geschienen und erstmal getankt. Ja. Also das sind immer so, sind so Systeme. Also das ist irgendwie so ein bisschen mein integrierter Speicher. Aber so einen klassischen Speicher habe ich irgendwie noch nicht.
Wie viel Kilowatt passen in ein Fahrzeug rein?
Da fragst du mich was. Ich glaube 10 bis 11. Also schon einiges.
So ladetechnisch versuchst du ja ein bisschen deine Akkus gut zu pflegen. Das heißt, wie machst du das dann?
Ich fahre zu Hause mit vollen Akkus und die vollen Akkus sind so tariert, dass wenn ich dann auf Arbeit ankomme, die in dem idealen mittleren Bereich sind. Also der ideale mittlere Bereich bei mir sind 356 Volt und ich habe so ein bisschen ausprobiert, mit was für einer Spannung muss ich dann hier losfahren, dass ich dann auf Arbeit in dem Parkzustand bei 356 Volt bin. Das sind bei mir 390 Volt hier losfahren, dann auf Arbeit habe ich 356 Volt. Dann, wenn ich von Arbeit wieder zurückkomme, dann sinkt die Spannung weiter auf knapp 330 Volt. Auch dort lade ich dann ungefähr hier eine Stunde sofort, wenn ich ankomme, dass ich wieder in diesen optimalen mittleren Bereich komme. Und den Rest lade ich dann über eine Zeitschaltuhr, dass es dann genau voll ist, wieder am nächsten Tag direkt vorm Losfahren. Also bei den Akkus ist ja vieles eine Glaubensfrage, was klappt oder nicht klappt. Ja, aber wo es jetzt im Moment Konsens gibt, ist bei den Lithium-Akkus, dass man probiert, so viel wie möglich in dem mittleren Bereich zu liegen, weil sehr hohe Spannungen und sehr niedrige Spannungen schlecht für die Akkus sind. Ja. Also hohe Spannungen kann man sich auch überlegen. Die Laptop-Akkus sind meistens immer sehr, sehr vollgeladen und deswegen gehen sie meistens kaputt. Ja. Und bei den Handys ist es meist so, dass sie meistens sehr, sehr leer sind und dann gehen sie meistens deswegen kaputt. Also in der Mitte ist immer meistens ein bisschen besser. Und ich versuche das so auszutarieren, dass die Standzeiten immer in der Mitte liegen. Also wenn er parkt auf Arbeit in der Mitte, wenn er parkt bei mir in der Garage in der Mitte und nur kurz vorm Losfahren dann direkt wieder losladen. Klappt aber irgendwie ganz gut, ist so ein bisschen so ein Ausprobieren. Und ich vergleiche es ein bisschen mit, wenn man Verbrennungsauto fährt, dann wurde man über die Zeit geschult, immer nach dem Öl zu gucken und immer keine Vollbeschleunigung zu machen, kalten Zustand und immer hochschalten und was es da sonst alles gibt. Jetzt muss man einfach nur neu umdenken. Die Akkus sind irgendwie das, was es gilt, zu pflegen und zu gucken, dass man irgendwie das irgendwie hinkriegt, damit es eine lange Lebensdauer ist. Und ich bin noch auf einer Lernkurve. Ja. Und letztes Wochenende habe ich etwas sehr Interessantes gelernt. Bei einem Zweikhändler. Ich fahre ja mal, also in der Vergangenheit bin ich immer gefahren auf die Autobahn, Vollgas und los ging's ja. Und beim Zweig werden dann so 20 Ampere von der Batterie gezogen. Und die, wenn man beim Tempomat fährt, genau dieselbe Geschwindigkeit, dann wird weniger, da werden 12 bis 15 Ampere nur gezogen. Dadurch kann man die Reichweite noch deutlich erhöhen. Ja. Also dieses Tempomatfahren, das ist für mich schon ein Aha-Effekt vom letzten Wochenende. Vielleicht viele Elektrofahrzeugfahrer sagen, ja, hier, du alter Depp, ey, das weiß ich irgendwie schon seit Jahren, ja. Aber für mich ist so eine kleine Lernsache, die, wenn man von der Verbrennungsecke kommt, neu ist und wo jeder so seine Fehler machen muss, ja. Also, und auch da muss ich mich weiter verbessern, um zu sehen.
Ja, du kannst sogar noch einen Ticken weitergehen, unter den Tempomatverbrauch, indem du einfach beschleunigst, recht zügig, bis auf deine Wunschgeschwindigkeit. Und dann gehst du so lange vom Gas weg, bis du merkst, dass du wirklich physikalisch langsamer wirst. Und dann gibst du noch mal ein bisschen Gas und nimmst den Fuß noch mal ein bisschen zurück. Und dann wirst du vermutlich noch einen Ticken weniger verbrauchen als der Tempomat. Das ist total spannend. Bei einer konstanten Geschwindigkeit kann man problemlos 100% ziehen oder auch 200%, ohne dass man wirklich schneller wird nachher.
Ja, ja.
Das nochmal vielleicht so als Tipp für alle, die elektrisch unterwegs sind. Gut, Pedro, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Wir haben bestimmt super viele wichtige Sachen vergessen, aber die können wir vielleicht im anderen Gespräch nachholen, weil mir fallen sie jetzt nicht ein.
Okay, danke dir.
Okay, bis dann. Danke, Marc.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.